Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mir gegenüber in unserem kleinen Studio hier Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas.
Schön, dass du mal wieder da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die Themen in dieser Woche sind so ein bisschen die Themen der letzten Woche nachgedreht, wie man das so im Journalistenjargon formuliert. Ne? Wir haben ein Klassenspiel gegen Werder hinter uns. Wir haben Ex-Holstein-Coach Ole Werner in Bremen vorgestellt. Diese ganze Bremen-Kieler-Melange, die da in der letzten Woche schon aufploppte, ja auch noch mit der Thematik Markus Anfang im Hintergrund sozusagen. Das ist so Bremer Wochen in Kiel sozusagen.
Ne? Ja, so ist
kann,
es.
Kann man so sagen. Das Spiel war mitreißend, ne? Muss man sagen. Also mich hat es total jetzt vom Stuhl gerissen, nicht unbedingt, weil ich bin im Holsteinstadion fast an meinem Platz festgefroren, trotz höchster Winterkleidung. Aber,
das ging mir ähnlich.
Aber es war wirklich ein tolles Spiel. Also, es war viel Tempo drin, es war intensiv, schon in der ersten Halbzeit eigentlich vom Start weg, ne?
Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre als Zuschauer gewesen, hätte vielleicht zwei Kaltgetränke zu mir genommen, wäre ich also sehr zufrieden nach Hause gegangen, bestens unterhalten und natürlich mit einem mega wichtigen Sieg noch dazu. Das muss man ja auch mal klar sagen. Eine tabellarische Situation ist ja jetzt noch nicht so, dass man sagen könnte, alles ist Chico, aber sie hat sich natürlich deutlich entspannt. Das muss man klar sagen. Auch dank der Hilfe der Konkurrenten natürlich.
Genau, der ganze Sonnabend war ein Kieler Sonnabend sozusagen, schon im frühen Slot um 13:30
ja.
Hannover verloren, Sandhausen verloren, Aue verloren. Und dann hat Holstein es veredelt am Abend.
So ist es.
Ne, nach einer guten ersten Halbzeit mit einem Treffermarke Tor des Monats durch Joshua Mees in Führung gegangen.
Ja, also sensationell, dass der ganze Angriff da. Phil Neumann nimmt sich ein Herz oder nimmt das Herz in beide Hände, sprintet mal seinem Gegenüber da mal elegant auf der rechten Außenbahn an dem vorbei und haut das Ding mit dem rechten Paddel da scharf und präzise rein, wie sich so eine Flanke von der Grundlinie gehört. Also es war wirklich, auch die Vorbereitung war schon klasse, aus vollem Sprint. Und dann liegt auf einmal Joshua Mees in der Luft. Man konnte es gar nicht glauben, wenn man es in live gesehen hat. Und das Ding nagelt im Netz da auf einmal fest. Also ein irres Tor, sehr schön.
Ich finde es noch faszinierender tatsächlich auf den Fotos, die wir davon haben. Unser Fotograf Uwe Pesler natürlich genau davor stand, weil er auch den richtigen Riecher hat, muss man dazu sagen. Haben nicht nur Mittelstürmer, haben auch unsere Fotografen. Und auf dem Foto sieht man, wie dicht Ömer Toprak dran ist. Ne?
Genau.
Also das in der Realgeschwindigkeit ging das ja so flott, dass da hat man es schon erahnen können. Aber auf den Fotos sieht man es. Es ist jetzt nicht schlecht verteidigt. Es ist einfach hervorragend gemacht. So, das ist jetzt, kostet Strafe. Das steht im Strafenkatalog von Holstein 1:1. Handyklingeln ist eine Rutsche Bier.
Ja.
Ruf deinen Berater an jetzt hier.
Mache ich natürlich gerne.
Ja.
Entschuldigung.
Der Berater für Podcast-Experten ruft gerade an. Will, glaube ich, den Kollegen abwerben hier. Nee, der bleibt hier. Also, man sieht es auf den Fotos, Ömer Toprak hat es nicht schlecht verteidigt. Er ist dicht dran, aber Mees macht einfach das Maximale draus. Ne?
Ein Gedicht. Ich erinnere mich da an das Spiel Holstein gegen Nürnberg in der vergangenen Saison. Da hatte Finn Bartels ja auch so eine artistische Einlage. Wurde ja auch, glaube ich, Platz 2 war. Er war Tor des Monats,
Platz 2, Tor des Jahres.
Genau, Platz 2, Tor des Jahres. Aber das Ding von Josh Mees ist eben, wie du es beschrieben hast, ja fast noch spektakulärer, weil immer Toprak eben direkt als Gegenspieler direkt daneben stand irgendwo. Ne? Und trotzdem war es kein Foul oder irgendwas. Ne? Das war schon ganz großes Kino.
Das stimmt. Stadion ausgeflippt, kurz vor der Pause.
Ja, und das ist ja auch so eine wirklich bemerkenswerte Geschichte, dass die Ultras, die Kieler Ultras, sich vorher ja offensichtlich in einer konzertierten Aktion abgesprochen hatten, dass sie den aktiven Support für dieses Spiel nicht machen wollten oder nicht organisiert haben. Grund, sie wollten ja nicht belegen, dass im Holsteinstadion heile Welt ist, während rechts und links wegen Corona alles zusammenbricht. Also Chapeau, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstaunlich, wenn man dazu die gegnerischen Fans davon vom SV Werder gesehen hat, dass sie natürlich auch wirklich komplett unbelehrbar sind. Ich will jetzt hier nicht beleidigend werden oder sowas, aber komplett unbelehrbar. Und da ihre Pyroschode abgezogen haben mit mehrfacher Unterbrechung. Das wird übrigens mega teuer für Werder, weil ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, was eine Fackel kostet. Das war schon gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie viel 100 davon da waren oder wie viel 10, 50, 60, keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen, aber das ist schon teuer genug. Aber jede Spielunterbrechung, die länger als eine Minute dauert, erhöht die Geldstrafe nochmal um jeweils 50%. Also das ist schon, da kommt was auf, so ein fünfstelliger Betrag, denke ich, könnte da schon gerne bei rauskommen. Und zu Recht, muss ich sagen, weil erstens, mich persönlich interessiert Pyro nicht nur nicht, weil es ohnehin in Stadien verboten ist. Ich muss das auch gar nicht haben. Also das reicht mir schon Silvester. Aber das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Aber in diesen Zeiten, also ganz ehrlich, das ist nur noch nervend. Und es ist einfach schwachsinnig. Jetzt muss ich es doch sagen. Ich finde es einfach schwachsinnig.
Ja, es ist ja auch, man hat es ja auch gesehen, diese Rauchschwaden, die da ja rüberziehen. Das ist ja auch gesundheitsgefährdend in dem Moment.
Natürlich. Gerade in diesen Zeiten, ich kann das jetzt nicht zuordnen, ob das Aerosole noch weiter trägt oder was auch immer, will ich jetzt auch gar nicht drüber referieren, kann ich auch gar nicht. Wir waren ja deshalb darauf gekommen, weil das Stadion bei Joschmis Treffer dann ja explodiert ist, genauso wie beim 2:1 dann natürlich erst recht von Benedikt Pichler. Und da sieht man mal, wie schön das sein kann, wenn auf einmal ein Spiel auch auf die Ränge, auf denen die Ultras vorher tatsächlich etwas verhaltener gewesen sind. Sie haben zwar angestimmt und die bei der Mannschaftsausstellung mitgeschrien, alles gut, aber es war natürlich nicht diese Dauerbeschallung. Aber durch diese Dynamik des Spiels hat sich das, der Funke ist vom Rasen auf die Tribünen übergesprungen und natürlich dann auch am Ende wieder retour. Wunderbar, fand ich also auch von der Warte her gesehen ein sehr, sehr schönes Live-Erlebnis im Stadion.
Dafür ist natürlich auch der Sonnabendabend ein perfekter Rahmen, ja, ne? Muss man auch natürlich dazu sagen. Flutlicht macht sowieso immer schon eine ganz andere Stimmung, knisternde Atmosphäre.
Ja.
Dann auf dem Samstag das Topspiel der zweiten Liga, was ja auch im Free-TV übertragen wird, mit dem netten Bonmot, dass die meisten Menschen am Sonntag frei haben.
Ja.
Wir nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen jammern. Wir haben natürlich Sonntag nicht frei.
Traurig.
Wir machen natürlich, berichten natürlich auch vom Samstagsspiel am Sonntag. Naja, aber das passt natürlich, ne? Der Rahmen passte. Das Spiel an sich passte von der Spielanlage, vom Charakter des Spiels. Und am Ende passte das Ergebnis natürlich auch durch Benedikt Pichler, der sich als immer wertvoller erweist. Wir sprechen mittlerweile fast jede Woche drüber, aber es ist wirklich schön mit anzusehen, wie er da vorne arbeitet, wie er sich einsetzt, wie er sich auspumpt. In den letzten Spielen wurde er kurz vor Schluss ja immer ausgewechselt. Das war dieses Mal nicht möglich, weil Marcel Rapp schon drei Wechselfenster benutzt hatte. Also man darf ja fünfmal wechseln, aber nur in drei Wechselfenstern. Und durch die Verletzung von Thomas Dehne, dass dann Jani Gelios reinkommen musste, war das dann erschöpft, sodass Pichler bis zum Ende durchackern musste. Und das hat er hervorragend getan.
Ja, also doch kurz den Zuschauern. Kann ja gut möglich sein, dass es jetzt vielleicht vorerst das letzte Mal war, dass die Hürde mit knapp 12.000 Zuschauern gut gefüllt war, nicht ausverkauft, aber im Holsteinstadion 12.000 weiß jeder, der schon mal da gewesen ist, sieht aus wie ausverkauft und ist auch Stimmung wie ausverkauft. Das dürfte sich jetzt ja spätestens nach der nächsten Bund-Länder-Runde am Donnerstag dürfte sich das ja wahrscheinlich erledigt haben. Ist dann halt so, aber war natürlich ein schönes. Und nochmal zu Benedikt Pichler. Also ich prognostiziere ja wirklich, bei dem ist immer noch Luft nach oben. Und das macht die Sache so reizvoll, sowohl für Holstein als auch für den Spieler selbst. Weil ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Ich wage da noch keine abschließende Prognose. Nach oben. Nach unten wage ich die Prognose, wir werden viel Spaß haben mit ihm. Der ganz große Leistungseinbruch, das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dafür ist er vom Typ ja auch gar nicht so. Mhm. Vielleicht trifft er mal 3-4 Spiele nicht, ja, das ist so what. Aber was er auch sonst für die Mannschaft macht als Anläufer und Ballverteiler, super. 4 Tore hat er bisher im Zweitligabetrieb geschossen, macht gleich 8 Punkte. Das muss man sich mal vorstellen. 1-1 beim 1-1 in Ingolstadt, Führungstreffer. Beim 1-1 beim HSV, Ausgleichstreffer. Beim 2-1 gegen Dresden, Siegtreffer per Elfmeter. 2-1 gegen Werder, Abstauber zum Sieg. 8 Punkte. Mhm. Chapeau. Mhm.
In 9 Spielen, die er bisher gemacht hat für Holstein, seit seinem späten Transfer in der Sommertransferperiode. Also, das macht Laune.
Ja.
Und gleich dann ergebnismäßig natürlich den bösen Schnitzer von Thomas Dehne aus, den Ausflug, der am Ende unglücklich ist, weil es hätte Einwurf Holstein geben müssen, aber hätte Wenn und Aber, zählt nicht. Videobeweis greift bei sowas dann auch nicht ein, wobei er durchaus in meinen Augen hätte eingreifen können, denn es folgt ja ein Tor daraus und dann ist, aber das ist die ewige Geschichte.
Ja, ja.
Der Ausflug ist trotzdem hanebüchen und darf so nicht passieren. Ne? Wenn er den Ball wegschlägt, passiert überhaupt nichts. Kann man sich in so einer Situation auch mal erlauben. Und der Fortschritt, finde ich, war in diesem Spiel deutlich zu erkennen, dass danach eben nicht die Köpfe runtergingen. Und man dachte, oh mein Gott, jetzt geht das schon wieder los, ne?
Es war ja insgesamt, wir können gleich nochmal auf Thomas Dehne kommen, es war ja insgesamt nicht so, dass das Spiel jetzt komplett fehlerfrei war.
Nee.
Da waren ja im Aufbauspiel, auch gerade aus den hinteren Regionen, waren ja durchaus auch der ein oder andere relativ unverständliche Fehlpass oder Risikopass, der Werder Bremen dann auch die ein oder andere Torchance offeriert hat. Aber es war dieser kollektive Wille zu erkennen, ob es jetzt am Samstagabend gelegen hat, an der Flutlichtatmosphäre, an der Unterstützung der Zuschauer, sei einfach mal dahingestellt. Wir nehmen den Fakt, der Wille war zu erkennen, unbedingt dieses Spiel gewinnen will. Und dass solche Dinge versetzen eben tatsächlich manchmal Berge. Und dann kommt auch das Spielglück zurück, merkwürdigerweise. Und das ist das, was du eben beschrieben hast. Da wurden eben nach dem skurrilen Ausgleichstreffer gingen die Köpfe nicht nach unten. Und das, ich sag mal so, das ein ganz gutes Beispiel dafür war, als Thomas Dehne dann dummerweise verletzungsbedingt auch noch raus musste, weil er bei der Rettungsaktion, wo er Wagemut bewiesen hat, leider von Stefan Teska, dem einen Kollegen, mit dem Fuß am Kopf getroffen wurde. Schöne Gehirnerschütterung, Krankenhaus, kurzer Aufenthalt, jetzt wieder zurück. Ob das bis Samstag was wird für das Spiel in Nürnberg, das sei mal dahingestellt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht seriös beantworten. Dann kommt Jannis Gelios ins Spiel für ihn. Kaltstart als Torwart ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du als Spieler kalt ins Spiel startest irgendwo. Und macht eine Partie fehlerfrei mit einem Mut, sich da ins Getümmel zu werfen und mit einer Parade in der Nachspielzeit 10 Minuten gegen Dukscher. Der Schuss war wirklich klasse, ne? Der wäre auch hätte voll im Winkel eingeschlagen und dann fliegt Gelios auf einmal wie so eine Seemöwe auf einer Windböe in den bedrohten Winkel, greift über, also das war fürs Lehrbuch und holt das Ding aus dem Winkel. Das war eine Sensationsparade und das zeigt einfach, wie offensichtlich auch auf der Bank mitgefiebert wurde und man den Sieg unbedingt wollte, haben die Spieler ja nachher auch gesagt, dass sie wollten den Sieg vielleicht mehr als Werder. Das hat dann vielleicht den ganz kleinen Unterschied gemacht. Und zu Thomas Dehne nur noch mal ganz kurz, der hat ja in den Spielen vorher wunderbar gehalten.
Absolut.
Also überhaupt gar keine Frage. Und auch in dem Spiel hatte er außer 2-3 Fehlpässen mit dem Fuß auch keine nennenswerte Schwäche gezeigt. Aber wenn man so einen Bock schießt, dann ist leider, und da komme ich mal auf unsere Einzelbenotung, die wir immer gerne machen, das ist leider so. Also wenn da, dann hätte er, um dann keine schlechte Note zu bekommen, nur mal zur Erklärung, hätte er noch 2 Weltklasse-Paraden vorher zeigen müssen oder danach bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung. Ansonsten ist das eben, das ist das bittere Los des Torwarts. Ne?
Ja.
Also
ja.
Macht er keinen Fehler und ist nichts los, ist es eine solide Leistung und gut, macht man so einen Bock, ja, dann nutzt es nichts. Ne?
Ja,
dann ist stimmt. eben. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er, dass Holstein ein derartig gut besetztes, also derart gutes Torwart-Duo hat.
Ja.
Also da müssen sich andere Zweitligisten aber ganz gewaltig nach der Decke strecken, wenn sie da mithalten wollen. Also beim HSV ist mit Heuer Fernandes und Johansson, wie heißt der Kollege Johansson, ne? Das ist ja auch überraschenderweise, selbst für HSV-Leute überraschend, aber dann hört es auch schon langsam auf in der Liga, ne? Also das ist schon Dene und Gelios oder umgekehrt, also Donnerlütchen.
Ja, da muss man sich keine Sorgen machen, egal wer auf dem Platz steht, das muss man auch sagen, also auch wenn Thomas Dene jetzt einmal gepatzt hat, ne? Aber du hast es schon angesprochen, die Spiele davor waren durchweg souverän, auch mit starken Paraden dabei. Also
ja, und Entschuldigung, wenn ich unterbreche, und mit super Strafraumbeherrschung, ohne auch nur die geringsten Furcht zu haben, sich da ins Getümmel mit der Faustabwehr zu stürzen, das zeichnet ja Thomas Dene auch aus. Da hat Jannis Gelios ja teilweise noch ein bisschen Probleme gehabt in den Spielen, auch in der letzten Saison schon, in Sachen Strafraumbeherrschung, wenn zum Beispiel nach Eckbällen die Dinger in 5-Meter-Raum segeln da und dann ist da ein Spielerknäuel, da gehört schon was dazu, sich dann da auch reinzuschmeißen und selbst auf die Gefahr hin, dass man vielleicht am Ball vorbeiboxt oder sowas. Aber so wie sich Gelios am Samstag in seiner Spielzeit gegen Bremen präsentiert hat, habe ich jetzt auch keine Bedenken mehr, dass auch das ihm gelingen wird. Und dann haben wir wirklich, also ganz ehrlich, dann ist es völlig egal, wer da spielt.
Mhm.
Beide klasse. Mhm. Also das beide stimmt. Vertrag für die nächsten 4 Jahre. Thomas Dene hat ja noch, aber bei Jannis Gelios läuft er natürlich aus am 30. Juni 2022. Ne? Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte. Könnt ihr auf KN Online nochmal nachlesen, dass da wieder die Herangehensweise ist vom Sportchef Uwe Stöver, was die auslaufenden Verträge angeht. Ist ja nicht nur Gelios, unter anderem auch Phil Neumann, Finn Bartels, Philipp Sander, wenn ich
richtig im Kopf
habe. Guckt da gerne mal rein, könnt ihr da nochmal lesen, wie da der Stand ist. Mit dem 1:2 hat Werder nichts mitgenommen aus Kiel. Zumindest nichts an Punkten. Tag später hat man dann gemerkt, sie haben doch was mitgenommen aus Kiel. Und zwar den neuen Trainer.
Ja, das ist gut, ja.
Was schon sich angedeutet hat die Tage vorher, was dann immer konkreter wurde, wurde dann am Sonntag finalisiert. Ole Werner ist neuer Cheftrainer beim SV Werner Bremen.
Kieler Nothilfe.
Genau.
Alles auf Anfang beim SV Werner.
Alles auf Anfang beim SV Werner, herrlich. Mit sowas gewinnt man keine Podcastpreise. Egal.
Macht nichts.
Vertrag bis 2023.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, wurde nicht offiziell kommuniziert.
Ablöse 250.000 Euro mit inklusive Nachschlag für den Fall des Bundesliga-Comebacks von Grün-Weiß.
Mhm. So sind die Daten und Fakten am Montag.
Naja, Fakten, also du musst ja vorsichtig
also,
sein.
Der
Informationsstand ist
da,
so.
Ja,
ne?
Das stimmt, okay.
Aber
da wollen wir nicht über Gebühr, also unser Informationsstand, unser Kenntnisstand ist so.
Ja.
Es wurde nicht offiziell gemacht. Nun wurde er am Montag vorgestellt in Bremen. Es gab ein erstes Training am Mittag oder frühen Nachmittag, weiß gar nicht
genau. Genau, frühen Nachmittag.
Und danach gab es dann die Presserunde, wo du dich mal virtuell mit dazugeschaltet hast.
Ja, freundlicherweise hatte man von der Medienseite da von Werder Bremen mir so einen Zugangslink geschickt und den habe ich natürlich dann auch wahrgenommen, diese Möglichkeit. Und ich war dann ein bisschen überrascht von Oles Auftritt, nicht über seine grundsätzliche Außendarstellung, die kennen wir hier in Kiel, smart, eloquent, teils unverbindlich antwortend, aber gut, das ist ja, man kann auch sagen, zusammenfassend professionell und ließ sich auch durch nichts aus der Ruhe bringen. Die Fragen waren natürlich jetzt auch nicht oberkritisch, die von den Kollegen da gestellt wurden. Und welche Taktik er spielt, ob er das Erbe von Markus Anfang antritt, aber ich weiß nicht, bis zur Selbstcharakterisierung ging der Fragenkatalog da. Also, ich sag mal, Business as usual. Ich habe ihn dann allerdings gefragt, weil ich vorher bei Werder TV gesehen hatte, dass er das Spiel seines Clubs für den er gut 15 Jahre entweder als Spieler und dann als nach seiner aktiven Karriere über Jahre als Trainer tätig war, dass ihn das Spiel Holstein gegen Werder am Samstagabend jetzt eher das eher aus der neutralen Warte betrachtet hat. Ich will es mal so formulieren. Eher dann natürlich schon mit dem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel seines künftigen Arbeitgebers, was ja alles nachvollziehbar ist bis dahin. Und dass seine Freundin eben, haben wohl zusammen dann das Spiel angeschaut oder so, da schon größere Probleme mit der Zuordnung hat. Das hat mich schon mal stutzig gemacht, weil, also ganz ehrlich, dass man Profi sein muss in dem Geschäft und dass man, sag ich mal, ab dem Tag, wo dann der Vertrag offiziell auch unterschrieben ist und alles geregelt ist, dass man da nicht in seinen Erinnerungen permanent rumkramt und sagt, oh Gott, traurig, nicht mehr Kiel. Und das ist ja alles nachvollziehbar. Also so naiv bin ich dann ja auch nicht. Aber wie man das hinkriegt in so einem Spiel, wo ich noch keine offizielle Funktion habe und selbst wenn er schon eine offizielle Funktion gehabt haben sollte, zumindest ganz deutlich in Aussicht gestellt worden ist, warum ich dann nicht trotzdem in irgendeiner Form nach meinem alten Club irgendwas schön oder gut findet. Ich wollte das überprüfen, jedenfalls, ich kürze das jetzt mal ab und habe ihn dann gefragt in der Pressekonferenz, ob er denn wenigstens bei dem Treffer von Josh Mees, den wir ja eingangs hin ausreichend beschrieben haben, ob er da wenigstens aus dem Sattel gestiegen ist. Und da kommt von Ole nein. Und da habe ich mich gewundert. Also clever wäre gewesen und was auch jeder in Bremen von den Kollegen hätte nachvollziehen können. Natürlich war das ein geiles Tor und natürlich war der 1:1 Ausgleich von Niklas Füllkrug mit seinem 30-Meter-Heber da auf das verwaiste Kieler Tor genauso ein geiles Tor. Diese Antwort hätte ich gesagt, okay. Und ich glaube, alle Kollegen in Bremen, die darüber zu berichten haben, haben gesagt, ja, sehr nachvollziehbar. Nein zu sagen in dem Moment hat mich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich irritiert. Ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen irgendwo, aber ich fand schon erstaunlich. Und so kommt man dann langsam so zu Überlegungen und fragt sich, diese ganzen Zeitpunkte der freiwilligen Ausstiege von Ole, Werner und dann knapp 14 Tage später von Patrick Kohlmann als Co-Trainer, wo man sich gefragt hat, war, wenn er zu seiner Familie, die in Dortmund ansässig ist, Frau und Kinder und Restfamilie und sowas, dass er da vielleicht auf Dauer keine Lust mehr hat oder dass vielleicht familiär nicht mehr zu verantworten ist, dass er dauernd zwischenfahren muss von Kiel nach Dortmund, ist auch kein Zuckerschlecken, logischerweise. Ehrlich gesagt, kann ich total nachvollziehen. Ne? Oder vielleicht eine Auszeit oder sich was anderes suchen. Zwischenzeitlich wurde ja in Duisburg ein Trainer gesucht beim Drittligisten. Das wäre ja dann in der Nähe gewesen. Das hätte ich auch noch verstanden. Logischerweise wäre es gewesen, wenn er jetzt zur Winterpause gesagt hätte und mit Vorlauf, liebe Holstein-Verantwortlichen, also ich schaffe das einfach nicht mehr aus diversen Gründen, immer von Kiel nach Dortmund zu pendeln. Meine Kinder siezen mich schon und so und sowas alles.
Wir sind ja nicht bei Louis van Gaal, ne?
Ja, genau. Ja. Nee, aber weißt, was ich meine? Dann hätte Holstein vielleicht die Möglichkeit gehabt, noch zu reagieren und so weiter und so weiter. Diese Zeitpunkte sind so seltsam, ne? Und ich will jetzt hier keine Räuberpistole aufmachen, aber es bleibt irgendwo ein Geschmäckle. Ich kann mich einfach nicht dagegen wehren. Ich finde das merkwürdig, dass dann Ole und Kohle.
Genau, man muss einmal dazu sagen, dass Patrick Kohlmann mit Ole Werner zu Werder geht.
Ja, genau.
Als Co-Trainer, genau.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also und das ist doch irgendwie, die kennen sich jetzt auch seit Jahren und Ole Werner hat als in seiner ersten Funktion als Interimstrainer in der Saison 16/17 hat er auch mal zwei Spiele Kohle noch als Spieler quasi betreut. Also so lange kennen die sich schon gut und das ist auch alles in Ordnung, wenn die ein tolles Vertrauensverhältnis haben und dass wenn einer wie Ole Werner, der bislang nur in Kiel trainiert hat, in Cheftrainermission, und jetzt erstmals extern eine berufliche Aufgabe angeht, dass er dann einen Vertrauten an seiner Seite haben möchte, das ist absolut nachvollziehbar. Also da gibt es ja über 50 Jahre gefühlt, ja. Dieter Hecking und Dirk Bremser, ja. der jetzt ja. in Kiel Assistent ist, da vom neuen Cheftrainer Marcel Rapp und so weiter und so weiter. Da gibt es ja diverse Beispiele. Das ist alles, aber der Zeitpunkt eben. Der Zeitpunkt macht mich stutzig und es gibt keine verifizierbaren Indizien, die man als belastendes Material werten könnte, aber stutzig bin ich trotzdem.
Für eine, also wir müssen jetzt einmal ein bisschen konkretisieren, damit, also ich meine, euch da draußen Fantasie zu lassen, ist auch nicht verkehrt, aber wir müssen einmal konkretisieren, also es geht darum, dass womöglich ein Engagement an der Weser schon seit längerer Zeit im Raum stand, sozusagen.
Ja, da muss ich das doch noch konkreter machen. Also das ist im Sommer, war Ole Werner schon, also nach allem, was man selber recherchiert hat und auch was Kollegen recherchiert haben, war Ole Werner schon die Nummer 1 als Kandidat an der Weser für Kofeld und für den ehemaligen Trainer Kofeld. Und dann hatte Ole sich ja noch Bedenkzeit ausgebeten, wegen jetzt auch in Kiel, um zwecks Erfüllung seines Vertrages nach dem Scheitern in der Relegation. Und in der Zeit wurde dann eben in Bremen Markus Anfang verpflichtet für rund 500.000 Euro Ablösesumme von Darmstadt 98. Und damit war das Kapitel Werder natürlich erstmal geschlossen. Nun gab es ja bekanntermaßen diese Impfpass-Affäre von unserem ehemaligen Aufstiegstrainer. Nicht nachvollziehbar, aber will ich nicht weiter kommentieren. Wie gesagt, es gibt nichts, aber es könnte natürlich theoretisch möglich sein, dass vielleicht irgendeine undichte Stelle bei der Staatsanwaltschaft, die dann vor jetzt anderthalb Wochen ihre Ermittlungen gegen Markus Anfang wegen der möglichen Impfpassfälschung öffentlich gemacht hat. Vielleicht gab es ja da ein paar Wochen vorher schon mal so einen kleinen Hinweis, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz chico ist. Ich will das jetzt nicht sagen oder sowas, ne? Also nicht um Gottes Willen nicht behaupten, das um Himmels Willen. Trotzdem, wenn man das jetzt so, vielleicht ist ja da irgendwas, was soll man im Fußball ausschließen, ne?
Das ist grundsätzlich natürlich richtig, das stimmt. Im Fußball ist so gut wie gar nichts auszuschließen.
Aber ich höre wahrscheinlich das Gras wachsen, also vergesst, dass man alles, was ich eben erzählt habe.
Es ist so ein bisschen verschwörungstheoretisch, das muss ich schon sagen.
Gebe ich zu.
Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie denkbar, dass, wenn man sich im Sommer unterhalten hat, Ole Werner hat ja auch gesagt, dass er im Sommer Angebote hatte und dass er sich dann aber dazu entschieden hat, bei Holstein zu bleiben, dass dieser Kontakt in irgendeiner Form bestehen geblieben ist. Das ist ja durchaus denkbar.
Ja, ich sage nur das auf jeden Fall, da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, als Ole freiwillig seinen Hut hier in Kiel genommen hat, da hatte Werder, glaube ich, 3-4 Punkte Rückstand auf Platz 3 oder sowas. Also da gab es jetzt irgendwie keinen Anlass, aus sportlichen Gründen jetzt irgendwie an Markus Anfang zu zweifeln. Also ich glaube nicht, dass Werder Bremen da, die ja froh waren, dass sie zu dem Zeitpunkt mal gerade ihren Kader richtig zusammen hatten, nach den ganzen Irrungen und Wirrungen nach dem Bundesliga-Abstieg. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche sportlichen Geschichten gab. Also wie gesagt, es ist alles etwas seltsam und öffnet Spekulationen Tür und Tor.
Das stimmt.
Wo ich aber sage, nichts ist bewiesen und gar nichts ist geklärt. Nein. Und deshalb einfach, jeder kann sich sein eigenes Bild machen.
Es ist ja immer, je weniger wirklich konkret erzählt wird von den Beteiligten, desto mehr Raum für Spekulation ist ja da. Also das ist ja grundsätzlich so.
Richtig.
Das zieht sich durchs gesamte Fußballgeschäft. Das geht los mit nicht kommunizierten Vertragslaufzeiten und Ablösesummen und zieht sich dann natürlich bis in die kleinsten Details in irgendeiner Form. Und klar, das könnten nur die Beteiligten ausräumen, indem sie die Karten auf den Tisch legen.
Ja, in diesem Fall wäre es natürlich, warum sollte Werder oder Ole irgendwas erzählen, wo es jetzt wirklich nichts Verifizierbares auf der Hand liegt. Also von daher, das sind Mutmaßungen, vielleicht gab es mal ein Telefonat oder irgendwas. Also das ist, ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Hauptgrund gewesen ist, weshalb Ole hier seinen Hut genommen hat. Vielleicht spielt das irgendwie zeitlich alles ein bisschen ineinander rein und überschneidet sich. Ich finde die Zeitpunkte der Rücktritte, sage ich es nochmal, von Ole Werner und Patrick Kohlmann seltsam und natürlich überhaupt nicht von Vereinsseite gedrängt. Und von daher, okay, dann ist es so, wie es ist. Und damit denke ich auch, muss das Kapitel Ole und Kohle jetzt auch abgeschlossen sein. Ja. Nicht nur hier im Podcast jetzt an dieser Stelle, sondern insgesamt, weil es hat jetzt Marcel Rapp als Ole Werner Nachfolger wirklich eine faire Chance verdient und seine bisherige Bilanz ist ja durchaus ansprechend. 3 Unentschieden, 2 Siege und eine ziemlich überflüssige Niederlage in Heidenheim. Also ich sag mal so, da kann man drauf aufbauen. Das ja. zeigt eine gewisse Stabilität und alles, was man aus der Mannschaft oder aus dem Umfeld der Mannschaft erfährt, ist total kommunikativer Trainer, lockeren Spruch drauf, verbreitet Aufbruch, gute Stimmung und so weiter. Jetzt nehmen wir das einfach mal so hin und freuen uns. Und der vergangene Samstagabend, haben wir auch schon drüber gesprochen, hat ja diesen Trend also in eindrucksvoller Manier bestätigt.
Absolut, absolut. Die Entwicklung, das haben wir auch trotz der Niederlage in Heidenheim gesehen. Die Entwicklung ist grundsätzlich richtig positiv. Also richtig, positiv. Richtig positiv ist sie noch nicht. Dafür ist es noch zu wenig Abstand nach unten. Aber grundsätzlich zeigt sich Holstein deutlich verbessert im Vergleich zur Anfangsphase der Saison. Mit all den Gründen, die wir auch schon oft genannt haben, die da vielleicht reingespielt haben. Im Moment sieht es ganz gut aus. Nun geht's am Sonnabend, da wollen wir auch noch einmal kurz einen Schlenker machen, nach Nürnberg. Ein Top-Team der Liga, das jetzt zuletzt 2-3 gegen St. Pauli verloren hat. Eigentlich nicht ungewöhnlich, ich glaube, es war das 9. Spiel in Folge gegen St. Pauli, wo sie nichts gerissen haben. Nichtsdestotrotz in Nürnberg, Holstein eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Erinnere mich auch noch an so Stefan Teska Last-Minute-Ausgleich und so weiter. Trotzdem ist es natürlich eine harte Nuss, auswärts in Nürnberg.
Bei Scheffe, Manuel Scheffler, Ex-Holstein-Stürmer, da hängen die Trauben immer hoch. Und hat ja auch gegen St. Pauli wieder aus dem Stand ein Kopfballtor reingewuppt. Also man weiß ja manchmal gar nicht, wie er es macht oder so, aber irgendwie ist er immer torgefährlich und sorgt immer für Unruhe beim Gegner. Also Chef an dieser Stelle in alter Verbundenheit. Wir kennen uns gut und ich würde schon mal vorschlagen, dass du am Samstag mal zumindest kein Tor schießt. Alles andere kannst du ja nicht so beeinflussen. Aber kein Tor zu schießen wäre schon mal eine große Hilfe. Und ich vertraue da voll auf dich. Nein, es ist am Walzner Weiher, wie man so schön sagt irgendwo. Da hängen die Trauben hoch. Und das wird jetzt, das wiederholt sich natürlich auch, Heidenheim war eine Reifeprüfung wert. Aber das ist jetzt ein erneuter Gradmesser, wie stabil das ganze System bei Holstein funktioniert, wie stabil die Mannschaft ist. Auch wenn vielleicht mal der ein oder andere ausfällt. Man weiß ja nicht, ob Fabian Rehse von seiner Oberschenkelprellung, ob es für einen Einsatz reicht. Jojo Vandenberg, Linksverteidiger, ist noch mit einem grippalen Infekt, hat er noch zu tun. Muss man sehen, aber es stehen natürlich auch Spieler hinten dran, die dann gerne zum Einsatz kommen können und denen man das Vertrauen schenken darf. Das haben sie mittlerweile bewiesen. Und von daher, ich gebe dir auch recht, in Nürnberg, die Ergebnisse waren eigentlich in den vergangenen Jahren auf Zweitliganiveau durchaus ansprechend. Und sind wir mal wieder optimistisch. Jetzt sag nicht wieder, dass mein Knie zittert oder irgend sowas. Das war schon in Heidenheim daneben. Irgendwo hat auch nichts gebracht.
Naja, obwohl die Vorhersehung war ja eigentlich nur, dass erstmal, dass Nico Carrera im Kader steht.
Ach so, das hatte sich ja bewahrheitet. Okay, das hatte sich bewahrheitet, ja. Aber mit dem Ergebnis da, das war nicht so gut jetzt. Und aber ich, wie gesagt, das ist ja, was soll sein? Also man fährt dahin. Es wird wahrscheinlich auch ein Geisterspiel werden, weil in Bayern ja Ministerpräsident Söder schon angekündigt hat, dass es also Geisterspiele oder zumindest ganz, ganz stark reduzierte Zuschauerzahlen nur gibt. Schaden kann es aus Kieler Sicht in diesem Fall nicht. Und wie wir uns ja erinnern an die vergangene Saison, sind Geisterspiele ja auch für Kieler Störche jetzt nicht unbedingt immer negativ ausgelaufen.
Das stimmt.
Also, man könnte auch von einer Geistermeisterschaft sprechen irgendwo. Denn als die Zuschauer wieder ein paar zugelassen waren, dann war das ja nicht mehr funktioniert. Das ist aber nur mal am Rande. Also wir wollen keine Geisterspiele, nicht, dass dann falscher Zungenschlag reinkommt.
Wollen wir nicht.
Aber wie gesagt, also schauen wir mal. Und wenn da wieder ein Unentschieden bei rauskommt, ist alles gut.
Ja.
Alles gut.
Das denke ich auch. Unentschieden hilft dir weiter, sowohl tabellarisch in gewisser Weise, denn dann rutscht du auf jeden Fall nicht wieder ganz hinten rein, als auch grundsätzlich Punkte in Nürnberg auf jeden Fall okay. Danach kommen zwei Heimspiele noch bis Weihnachten.
Ja, die sind natürlich auch nicht
Eltern.
Das wollte ich mal sagen, gegen Sandhausen und St. Pauli zum Abschluss. Genau. Ich meine, das hat ja schon mal was. Aber eins fällt mir noch ein, einmal müssen wir Ole Werner doch noch mal ins Spiel bringen, weil wir jetzt über die Abstiegszone sprechen. Das ist natürlich, man sagt dann in aller Regel, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber dass an dem Tag, wo Ole Werner in Bremen offiziell vorgestellt wird und sein erstes Training leitet, einer seiner Best Buddies bei Hannover 96 rausgeschmissen wird wegen Erfolgslosigkeit. Das ist ja auch so eine Nummer. Ne? Also Zimbo Zimmermann, so heißt der junge Mann, der bei 96 da leider nicht mehr in Diensten ist, muss man wissen, war beim Fußballlehrer-Lehrgang Zimmerkollege von Ole Werner. Und der war damals mehr in der Lage, da auch öfters präsent zu sein und hat Ole auch mit Nachhilfeunterricht quasi oder Unterlagen gegeben, dass Ole das nacharbeiten konnte. Die wichtigste Funktion aber war, dass der Zimbo Gummibärchen besorgt hat als Nervennahrung für die beiden und also quasi die Grundversorgung gesichert hat. Und das ist manchmal, es ist ja wirklich verrückt, ne? Da kriegt Ole da so einen Job da bei Werder Bremen und große Vorstellung und sein Best Buddy, wie gesagt, der fliegt an dem Tag bei Hannover 96 raus. Wobei man sich natürlich auch fragen muss, ist nicht unsere Baustelle, aber trotzdem, wie kann das angehen, dass so ein Verein wie Hannover 96 also so tief in der Tabelle jetzt abgesackt ist, dass man sich und auch so desolat aufläuft, ob das jetzt nur am Trainer liegt, also boah, also diese 0-4-Packung in Karlsruhe am vergangenen Sonnabend, das war schon mein lieber Schwan, da muss man sich echt Sorgen machen, ne?
Ja. Das stimmt. Komplett umgekehrte Entwicklung, als wir sie hier haben im Moment.
Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass Holstein gegen Hannover 96 0-3 verloren hat, wo man sich aber in dem Spiel schon gefragt hat, warum hat denn jetzt Holstein eigentlich 0-3 verloren?
Ja.
Da war das dann auch so, dass Hannover hatte, glaube ich, noch zwei Chancen mehr, aber also aus fünf Chancen drei Tore.
Holstein war schnell in Unterzahl nach dem Platzverweis gegen Gilios, das war in meinen Augen auch damals nicht hauptursächlich, sondern es war einfach danach granatenschlecht, Restfeld verteidigt.
Richtig.
Und vorher hätte man schon ein Tor machen müssen. Und das die rote Karte war nur ein Mosaikstein in dieser Niederlage. Das ist im Nachhinein dann echt nochmal unglaublicher eigentlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Na gut, wir werden beobachten, auch wie es in Hannover weitergeht. Wer da jetzt, soll ein erfahrener Trainer kommen?
Ja, jetzt ist die üblichen Verdächtigen werden natürlich jetzt aufgerufen. Daniel Thun und ich weiß nicht, wer noch alles oder sowas.
Und Rösler war noch ein
Kandidat. Genau, genau. Ja. Wer im Karussell gerade irgendwie für überschaubares Geld irgendwie zu haben ist. Und ich bin gespannt, wie sich da unter Martin Kind, dem Oberboss in Hannover, sich die Situation entwickelt. Also dagegen ist das, was wir hier in Kiel jetzt erleben, wirklich ein auffrischender Gesundbrunnen im Vergleich zu dem Sturzfluch, den die Roten da von alleine gerade hinlegen. Erstaunlich. Und natürlich auch, muss man auch sagen, unser Ex-Kieler Yannick Dehm, der da ja im Aufgebot steht, war er zum Stammspieler gereift im 96-Dress. Jetzt ist er komplett draußen. Auch passiert alles. Das Profigeschäft ist kaum kalkulierbar.
Das stimmt. Wir haben einen Trainer.
Ja.
Also Holstein hat einen Trainer. Wir haben keinen Trainer.
Wäre vielleicht auch ganz gut, wenn wir mal einen hätten.
Keinen Podcast-Trainer, vielleicht sollten wir das mal tun. Dann wäre zumindest Handyklingeln vielleicht raus aus der Geschichte. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob wir uns einen Podcast-Trainer ranholen. Nein, Holstein hat einen Trainer. Holstein hat einen Trend, der nach oben zeigt. Holstein hat ein Spiel in Nürnberg vor der Brust, worüber wir nächste Woche sprechen wollen. Ihr bekommt natürlich auf KN Online am Sonnabend alles frisch geliefert. Live-Ticker zum Spiel, schon vor dem Spiel mit allem, was wichtig ist. Spielbericht, Noten, Nachspielzeit-Kommentar, wie gewohnt, alles bei uns. Guckt gerne rein. Schönes Fußballwochenende, auch wenn es grau in grau und furchtbares Wetter ist. Aber dann mummelt man sich halt zu Hause ein und guckt ein bisschen zweite Liga. Ich finde das auch, glaube ich, ganz schön. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Dass du uns
die Ehre erwiesen hast. Ich hoffe, ich habe in meinen Verschwörungstheorien nicht zu sehr genervt.
Ja, das ist. Wir warten auf Feedback von da draußen, was das angeht. Nein, vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Fußballwochenende jetzt, wo im kleinen Fußball alles ausfällt langsam. Dann der große Fußball spielt bis kurz vor Weihnachten. Da sind wir dabei und werden aus Nürnberg berichten. Hören uns nächste Woche hier wieder. Vielen Dank. Euch da draußen, schöne Woche. Bis dahin, schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.